Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart, empfangbar jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 10 bis 11 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Sendung. Das muss man hier immer wieder neuerdings betonen. Wir hörten Billy Bragg, Like Soldiers Do, und das ist unser großes Thema. Ostermarsch, beziehungsweise wie das Friedensnetzwerk es einleitet, Ostermarsch virtuell unter dem Motto: Das Virus hat uns nicht am Arsch. Wir machen trotzdem Ostermarsch. Und deswegen ersetzen wir heute ein Stück weit im Radio, was am Osterwochenende nicht stattfinden kann. Und das ist vielleicht ein bescheidener Ersatz. Und es gibt auch noch ein paar andere Ersatzhandlungen, darüber werden wir sprechen. Und es ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit für eine Zäsur. Wie weit ist die Friedensbewegung gekommen? Ja, welche neuen Aufgaben stehen an? Und dafür habe ich einen Experten da. Ich begrüße herzlich Dieter Lachenmeier vom Friedensnetzwerk Baden-Württemberg. Hallo Dieter.
Hallo Jörg.
Das ist schön, dich hier zu haben und dich auch zu sehen. Ich muss einfach sagen, Radio machen über Telefon macht keinen Spaß. Und ja, wir haben eine Stunde Zeit, um die gerade angerissenen Themen ausführlich zu beleuchten und ja, das ist, glaube ich, immer wieder ein Wunsch, auch natürlich andere zu animieren, in irgendeiner Art und Weise mitzumachen, Bewusstsein zu bekommen, wie auch immer. Das ist deine Aufgabe, wie du das mit Leben füllen wirst. Vielleicht vorneweg etwas zu dir selber. Du bist ein Urgestein der Friedensbewegung?
Ja, könnte man sagen. Ich war schon als sehr junger Schüler auf den letzten Demos gegen den Vietnamkrieg und war dann immer aktiv auch für den Frieden. Und in den 80er Jahren, als dann die große breite Auseinandersetzung gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen anstand, da bin ich schon deshalb, weil ich zu der Zeit Berufsverbot als Lehrer bekommen habe, quasi hauptamtlich zur Friedensbewegung gekommen, ein paar Jahre lang. Und das mache ich seither immer noch. Und wir haben einen Koordinierungszusammenschluss, das ist das Friedensnetz Baden-Württemberg. Und da bin ich seit dieser Zeit einer der Hauptkoordinatoren, sage ich mal.
Und du hast es nicht bereut?
Nein. Manchmal wurde es ein bisschen viel, aber, ja, aber es ging immer um eine gute Sache.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil ich meine, nach 40 Jahren, ob gute Sache oder nicht, schleifen sich Dinge ein und manchmal denkt man sich, mein Leben rauscht an mir vorbei. Aber du hast ja auch den nötigen Elan, um weiterhin vorne dran zu sein. Du hast es schon gerade angesprochen, was dein Weg war, ging los bei Vietnam-Protestkundgebungen. Wir beziehen uns ja heute auf den Osternmarsch und Ostern ist ja ein religiöses Fest ja auch. Es gibt da ja, glaube ich, auch einen Zusammenhang. Weißt du ein bisschen was, seit wann sich diese Friedensform des Ostermarsches etabliert hat?
Ja, die kommt aus Großbritannien und war damals gerichtet gegen die Atomfabrik in, wenn ich mich recht erinnere, Aldermaster. Und es war wohl ein Marsch von London dorthin. Das, wenn ich mich nicht irre, war es im Jahre 1959, vielleicht schon ein Jahr früher. Was ich aber nun genau weiß, ist, dass der erste Ostermarsch in Deutschland dann genau vor wie viele Jahre? Vor 60 Jahren stattgefunden hat, nämlich im Jahr 1960.
Ja, da haben wir sogar Jubiläum, ne?
Wir haben dieses Jahr Jubiläum, 60 Jahre Ostermarsch. Das ist schon das ist eigentlich schon eine tolle Sache, dass sich dieser Gedanke, zwar mit vielen Wandlungen, aber doch so lange hält und eigentlich immer weiter drängender wird. so, ich weiß nicht, also tiefer in die Geschichte der Ostermärsche könnten wir auch noch eingehen. Aber vielleicht muss ich noch sagen, der Ursprung ist tatsächlich, sag mal, dieser Protest gegen die Atombewaffnung. Also das war der Kern, warum damals diese Bewegung entstanden ist. Und das ist ja auch heute noch so, dass das eines der zentralen Themen jetzt aller Ostermärsche in der Zwischenzeit immer gewesen ist. Und eigentlich auch noch genauso dringend und dränglich wie damals.
Hast du den Eindruck, also alles wieder unter diesem veränderten Blickwinkel auch der Corona-Krise, dass dieses Unvorstellbare die Leute eher mobilisiert hat, für Frieden auf die Straße zu gehen? Du hast gesagt, das war die atomare Bewaffnung, also sprich, mobilisiert es die Menschen eher, diese Angst vor Atomkrieg, Angst vor atomaren Strahlung, als zu sagen, wir halten es für eine Menschenaufgabe, für einen Krieg für einen Frieden auf die Straße zu gehen?
Es ist wohl so, dass dann, wenn die Menschen merken, es wird bedrohlich, also Krieg rückt näher sozusagen, und Krieg gewinnt eine Dimension, die einfach unser Leben schwer beeinträchtigen, wenn nicht beenden könnte. Also dann werden natürlich auch tatsächlich mehr Leute aktiv. Wir haben das immer erlebt in diesen Hochzeiten der Friedensbewegung. Ich habe gerade von der Raketenstationierung in den frühen 80er Jahren gesprochen. Da ging es darum, die USA mithilfe dieser Raketen erschlagsfähig zu machen, oder die NATO, muss man sagen, und einen auf Europa begrenzbaren Krieg zu führen. Das war natürlich ein Stichwort, das alle in Europa erschrecken lassen musste. Und das hat dazu beigetragen, diese reale Bedrohung, dass wir damals die wohl zahlenstärkste Bewegung für den Frieden hatten, die wir zumindest in Europa kennen. Das Zweite war der Zweite Golfkrieg, als die USA damals im Jahre 91, als die USA damals mit Ansage sozusagen den Irak überfallen haben. Und das war ein erster großer Krieg also nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich sozusagen in der näheren Umgebung Europas abgespielt hat, anders als Vietnam oder Korea oder Südamerika. Und da hatten wir die zweite große Bewegung. Und dasselbe ist passiert ebenfalls im Krieg gegen den Irak im Jahre 2003. Hoffentlich irre ich mich in den Zahlen nicht, da bin ich manchmal nicht so toll.
Es gibt so viele Kriege.
Wo wir dann ja auch Europa und man kann sogar sagen weltweit auch eine sehr starke Bewegung hatten. Und die Stärke dieser Bewegungen ist wohl schon immer daraus gewachsen, man hat Angst, was nun passiert. Also eine Weltmacht fällt mit Ansage über ein doch vergleichsweise kleines Land her. Und das einmal an der Peripherie Europas, also das war schon immer ein Motiv. So, und das Problem, das wir glauben, was wir heute haben, ist, alle wissen, dass Krieg geführt wird. Alle wissen, dass in vielen Teilen der Welt Krieg geführt wird. Aber so wie es aussieht oder wie das auch über die Medien transportiert wird, sind die alle irgendwie doch schlussendlich weit weg. Und schlussendlich haben sich alle als begrenzt herausgestellt. Also es ist hier, wenn man jetzt mal mit terroristischen Akten absieht, hier noch keine Bombe eingeschlagen. Und es gibt eine gewisse Gewöhnung, und damit rücken wohl alle anderen wichtigen Alltagsprobleme, die wir ja auch noch haben, doch eher in Vordergrund der Meinung und des persönlichen Engagements. Es ist wohl so, aber ich halte nach wie vor gerade jetzt die Situation für so zugespitzt, dass sich das eigentlich ändern sollte.
Du hast es ja auch gerade beschrieben, so die verschiedenen Höhepunkte. Also es waren ja Millionen auf der Straße. Also die Friedensbewegung und auch die Ostermarschbewegung hat ein sehr starkes Auf und Ab. Wo sind denn die Leute sonst? Also haben sie ihre Meinung geändert oder ist es tatsächlich immer nur eine Einschätzung oder zum großen Teil? Ich meine, bei so vielen Menschen kann man natürlich nicht für alle sprechen, aber ist es eine Einschätzungsfrage zu sagen, ja, ich sehe die Bedrohung nicht so real?
Ob das jemand so ausspricht, das weiß ich noch nicht, aber es ist wohl so. Also die Bewegungen, die nach meiner Erfahrung ja ohnehin immer in Wellen wachsen und dann wieder sich abschwächen, die gibt es heute auch. Also wir sind vor allem die Jungen jetzt, die sind in der also verdienstvollen Aktion gegen den Klimawandel. Das ist auch eine Bewegung, die jetzt eben die Jungen ergriffen hat. 1983 waren die Schulklassen sozusagen, oder viele, nicht alle, geschlossen bei der Friedensbewegung. Also das Engagement ist da, aber es ist einfach die Sicht, das Wissen, auch natürlich Wissen wird ja auch durch die Medien verbreitet, also was kommt schlussendlich an, das Wissen um die tatsächliche Situation und um die damit verbundenen Gefahren und Bedrohungen. Und der Klimawandel gehört sicherlich damit dazu, aber er ist eben nicht die einzige, wie soll ich sagen, fundamentale Bedrohung für Menschen und schlussendlich Menschheit.
Ich habe Dieter Lachenmeier vom Friedensnetzwerk, Friedensnetz Baden-Württemberg zu Gast. Und was sind denn die Aufgaben der Ostermarschbewegung im Jahre 2020?
Oh, eine ganze Menge.
Also Notwendigkeit wäre da?
Ja, unbedingt. Also wir stehen friedenspolitisch vor einer ziemlich düsteren Veränderung, die eingetreten ist. Und zwar, ich fange mal beim Allerschlimmsten und Gefährlichsten an. Das sind die Atomwaffen. Ich habe vorher berichtet von den frühen 80er Jahren, als es darum ging, die Erstschlagsfähigkeit der NATO herzustellen und den Krieg auf Europa führbar zu machen. Und wir sind schon wieder da. Die USA haben im Lauf der letzten Jahre zwei ganz wichtige Verträge gekündigt, die Atombewaffnung begrenzen. Das war der ABM-Vertrag, der vorgesehen hatte, dass keine Abwehrsysteme gegen die gegenseitigen Atomschläge errichtet werden. Inhalt dieser Sache war eigentlich der, um genau das zu verhindern, dass die Situation, wer schießt, stirbt als Zweiter, sozusagen durchbrochen wird und damit der jeweils andere zum Opfer eines Irrschlags werden könnte, ohne dass diese Situation dann erwartet wird. Das ist der, den haben die USA gekündigt und die haben ja tatsächlich in Osteuropa diese Atomabwehrsysteme aufgebaut. Und der zweite, das ist erst letztes Jahr passiert, das ist der Vertrag, den wir damals wir beigetragen haben, also Friedensbewegung, dann in den späteren 80er Jahren zu erzwingen ist vielleicht, aber ich glaube schon, da haben wir beigetragen, den durchzusetzen, der verboten hat, Mittelstreckenraketen zu stationieren in Europa. Zwischen Russland und USA war dieser Vertrag. Weil diese Raketen die Erstschlagszeit, also die Vorwarnzeit, nicht die Erstschlagszeit, die Vorwarnzeit, also dermaßen reduzieren, dass genau dieselbe Situation eintritt, dass der die anderen, der andere Atomwaffenbesitzer eben nicht mehr gegenschlagsfähig wäre. So, die sind gekündigt. Es gibt noch einen einzigen dritten Vertrag, der Atomwaffenbesitz und Anwendung beschränkt. Das ist der New START-Vertrag, der die Zahl der Interkontinentalraketen begrenzt, und der steht im nächsten Jahr zur Erneuerung an, also müsste noch in diesem Jahr verlängert werden. Russland hat schon mehrfach angeboten und die USA aufgefordert, doch Stellung zu nehmen zu der Verlängerung dieses Atomwaffenbeschränkungsvertrages. Und die USA haben dazu kein positives Signal bisher abgesetzt. Das heißt, dass das ganze Atomwaffenkontrollsystem, das in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, praktisch ein desolater Haufen ist. Und das verbindet sich mit einem gigantischen Programm, das die USA aufgelegt haben, zur Modernisierung praktisch aller Atomwaffenbereiche, die sie haben. Das betrifft auch die Atomwaffen der USA, die in Deutschland in Büchel stationiert sind und übrigens von der Bundeswehr dann ins Ziel getragen werden sollen. Das heißt, wir haben die Situation, dass diese Erstschlagsfähigkeit mit der Option dann nicht unter einem Gegenschlag, ich sag mal, zu sehr zu leiden oder den Gegenschlag regional zum Beispiel auf Europa zu begrenzen, dass genau das die Politik ist, die Militärpolitik, die die USA derzeit betreiben. Und es ist so brandgefährlich, wie es in den 80er Jahren auch war.
Wir hatten ja in den 80er Jahren die Situation, dass Reagan mit SDI im Grunde dasselbe Programm, also dieselbe Idee als Programm aufgelegt hat, nämlich eine völlig neue Waffengeneration, die eine politische Situation verändert. SDI hat, glaube ich, war mit $2 Billionen oder sowas im Etat und hat die USA also finanziell ordentlich ruiniert. Also sie haben sich ja selber da einen finanziellen Schaden zugerichtet, wo dann nach Reagan ist ja SDI sukzessive runtergefahren worden. Meines Wissens ist ja, glaube ich, so gut wie nichts davon realisiert worden. Ist es vielleicht auch möglich unter den aktuellen Gegebenheiten, die USA benötigen ihr Geld tatsächlich zum Teil woanders, dass da Faktoren hinzukommen. Also wenn man es nur sagt unter dem Blickpunkt der Bezahlbarkeit, sie müssen zumindest die Idee überdenken, oder ist der politische Wille, Macht unter neuen Vorzeichen auszudehnen, ist der so stark, dass die vielleicht auch die Friedensbewegung, die zu wenig Mittel hat, um zu sagen, stopp, so nicht.
Nein, du täuschst dich. Die machen wieder SDI.
Oh.
Das heißt nicht so, aber die USA haben, ich glaube, Ende letzten Jahres oder noch in diesem Jahr, also jüngst, eine weitere Teilstreitmacht, also außer Heer, Marine und Fliegerei, gegründet, oder eigentlich zwei. Eine ist die Weltraumabteilung. Und sie arbeiten wieder an militärischen Mitteln, also Weltraum sozusagen für das Militär also zu nutzen. Und genauso arbeiten sie dran an diesem jetzt wirklich neu hinzugekommenen Feld, also der virtuellen Kriegsführung, sag ich mal. Also man kann natürlich alle möglichen Computer ausschalten und dann tut beim anderen gar nichts mehr. Sehr vereinfacht gesagt natürlich. Und man
kann, das kenne ich.
Also man kann auch damit Viren, wenn wir schon mal in der Virenkrise sind und Ähnlichem. Ich bin da mit Sicherheit kein Fachmann. Aber Sie haben diese Teilstreitkräfte gegründet. Also Sie arbeiten an dieser Führbarkeit des Krieges. Das ist überall durch und durch, also das, nein, das, ich meine, das scheint aus allen Knopflöchern dieser derzeitigen Außenpolitik der USA, übrigens nicht erst seit Trump. Also es fing schon unter Obama wieder an. Und also mir macht es Angst. Das muss gestoppt werden.
Wie stoppt man sowas angesichts der Tatsache, du hast vorher die gekündigten Verträge, INF, ABM und so weiter erwähnt, die ja selbst zu diesem Zeitpunkt, also vielleicht auch ein gewisser Erfolg waren, dass es möglich ist, eine andere Politik zu gestalten. Und trotzdem war ja selbst zu diesem Zeitpunkt die Welt ja waffenstrotzend voll. Ne? Also ist es nicht nur eine Beruhigungspille?
Ja und nein. So, die Welt ist so organisiert, wie sie ist. Wir haben eine Welt, wo es um Konkurrenz und um den meisten Profit geht. Und da spielt bei denen, die nach diesem Profit jagen, spielt das Militär eine Rolle. Insbesondere, das ist jetzt nun die Rolle der USA, die jetzt so unterm Strich der letzten Dekaden ökonomisch eher eine absteigende Macht sind und sehen, dass es andere gibt, die ökonomisch eher zulegen. Was aber bei den USA sozusagen diese ökonomische Vormachtstellung immer ergänzt und gefördert hat, das ist das gigantische Militär, das die haben. Also das ist die allergrößte Militärmacht, also praktisch stärker als alle anderen zusammen, die in irgendeiner Form als Konkurrenten in Betracht kämen. Und sie haben ihre Politik, das wissen wir aus den Golfkriegen, das wissen wir aus Südamerika, sie haben die immer sehr massiv in den Nachkriegsjahren auf diese militärischen Fähigkeiten gestützt. Und zwar nicht nur als Drohkulisse, sondern die Kriege sind ja real und die Leichen, die da nicht gezählt wurden, die sind eben auch real. Und das Elend ist darum ist und die Zerstörungen, die sind real und das haben sie gemacht und die sind offensichtlich bereit, das weiterhin genauso zu machen. Und ja.
Es haben sich ja trotzdem das Verfahren hat sich ja verändert. Noch unter Obama, sage ich mal, galt die klassische Doktrin oder wie auch immer, die USA als Weltschutzmacht und überall im Einsatz, wo sie der Meinung ist, da muss man jetzt quasi die Dinge wieder in Ordnung bringen. Das ist ja jetzt spätestens seit Syrienkrieg nicht mehr der Fall. Also da sind sie einfach zumindest nicht mehr präsent. Und seit Trump, sage ich mal, heißt ja die Doktrin ja auch America First. Das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, ne? Der nicht unbedingt jetzt beruhigend wird, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, wir sind hier die Weltpolizei oder ob ich sage, uns interessiert die Welt nur noch, wenn sie in unserem Interesse, was weiß ich, bedienbar ist oder ausnutzbar ist. Die Länder in dem Fall, nicht die Welt.
Naja, es ist natürlich eine veränderte Rhetorik, wenn die US-Politik, also sie hat sich nicht von ihrem Grundcharakter gewandelt, aber sie ist jetzt auch noch bereit, ganz offensichtlich ihre eigenen Bündnispartner sozusagen vor den Kopf zu stoßen. Das gab es früher auch. Das ist ja nicht ein geschlossenes Bündnis. Also innerhalb der NATO verfolgt jeder jeder seine eigenen Interessen, beziehungsweise nicht jeder einzeln, sondern da gibt es nationale Interessen, es gibt ein europäisches Interesse, das ist nicht in jedem Falle, in jedem Sinne im Einklang mit den Interessen des nordatlantischen Partners. Es gibt eine große Schnittmenge von gemeinsamen Interessen, und also unter Trump wurde begonnen, die dann, sagen wir mal, auch öffentlich zu demontieren, diese Bündnispartner. Und das ist das Neue. Aber ich glaube, das ist ein Rhetorikwechsel. Das ist kein...
Kein Paradigmenwechsel.
Ja. Jedenfalls ist es, ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt...
Es ist bedrohlich, ne? Was sind denn die Kernforderungen jetzt der Friedensbewegung zum Ostermarsch 2020?
Ah, da sind wir ja auf vieles noch gar nicht gekommen.
Sollen wir erst eine Runde Musik machen?
Nein. Wir haben ja jetzt erstmal mit den Atomwaffen angefangen. Also das ist eine der Kernforderungen. Und zwar, es gibt ja immer auch ein paar gute Zeichen. Die UNO hat einen Atomwaffenverbotsvertrag beschlossen. Beschlossen heißt allerdings, dass es jetzt einen Ratifizierungsprozess gibt. Und den müssen, weiß ich nicht auswendig, so und so viele Staaten noch unterschreiben, bevor der also Bestandteil des Völkerrechts wird. Und damit wären tatsächlich Besitzherstellung, Drohung und Gebrauch sowieso von Atomwaffen aller Art völkerrechtlich geächtet. Es gibt viele Staaten, die jetzt gerade in diesem Ratifikationsprozess sind. Und es gibt eine Gruppe von Staaten, die da definitiv nicht dazugehört. Das sind A, alle offiziell Atomwaffen besitzenden Staaten, also alle. Und B, alle Staaten der NATO, von denen die allermeisten ja keine Atomwaffen besitzen. Und dazu gehört auch Deutschland. Also eine unserer Kernforderungen ist, Deutschland muss diesem Vertrag beitreten. Und das würde auch bedeuten, sie müssen auch die in Deutschland stationierten US-Waffen zum Teufel schicken. Nein, besser nicht zum Teufel, in eine Atomwaffenvernichtungsanstalt, würde ich mal vorschlagen. Das ist eine wichtige Forderung, für die wir auf die Straße gehen. Das Zweite, wir erleben eine gigantische Aufrüstungswelle. Die NATO hat das Ziel ausgegeben, den Rüstungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandprodukts in jedem NATO-Staat zu erhöhen. Die Bundesregierung hat dieses Ziel jetzt in Zeiten dieser Corona-Krise, also das muss man sich ja auch mal reintun, der UNO-Generalsekretär fordert Waffenstillstand und Abrüstung und mehr Geld für die Gesundheit. Und im gleichen Atemzug fordert unisono der NATO-Generalsekretär und der deutsche Außenminister, jetzt endlich die 2% zu erreichen. Gut, das sind Kontraste. So, wenn dieses Ziel umgesetzt wäre, wir hatten vorher mal das Thema, dann hätte die Bundesrepublik Deutschland einen höheren Rüstungsetat als die Atommacht Russland. Also allein Deutschland und wäre damit auch die stärkste oder militärisch stärkste Nation in Westeuropa oder in Europa, in diesem Fall dann in Europa. Ja. Deshalb die Forderung abrüsten statt aufrüsten. Ich sage es nochmal, gerade jetzt, wo wir merken, dass alle, das wichtige soziale, zivile Bereiche derartig privatisiert und kaputt gespart worden sind, dass wir mit solchen Maßnahmen auf einen Virus reagieren müssen, weil das Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, den andersweitig zu bekämpfen, in diesen Zeiten aufzurüsten, es ist der helle Irrsinn. Kein Mensch braucht Raketen, kein Mensch braucht Panzer, was wir brauchen sind Schutzkleidung, Impfstoffe. Ihr wisst es selber, in jedem Radio hört man es jeden Tag. Aber wir brauchen keine neuen Mittel fürs Militär. Ganz bestimmt nicht. So, das waren eigentlich die, denke ich mal, die wichtigsten Forderungen. Wir haben natürlich noch die... Nein, ich habe ja was ganz Wichtiges vergessen. Für die Zeit, die wir jetzt haben, war ja das Manöver Defender Europe 2020 geplant. Das hat schon begonnen. Bei dem es darum ging, einen gigantischen Truppenaufmarsch unmittelbar an die europäische-russische Grenze zu fabrizieren. Das Manöver wurde jetzt mittendrin gestoppt. Das heißt, es wurde nicht wirklich gestoppt, weil die Truppen, die bereits, es sollte eine ganze Panzerdivision über den Atlantik per Schiff, Flugzeug und sonst was kommen, weil die bereits angekommen sind, also die machen hier diverseste Übungen. Also es ist nicht wirklich abgebrochen, aber es ist natürlich die ganze Dimension, die erreicht werden sollte, kann jetzt nicht erreicht werden. Aber das Gefährliche ist dieser gigantische Truppenaufmarsch, der ganz offensichtlich als in Konfrontation zur Atommacht Russland erfolgt. Also der offen aggressiv ist und den man denken muss im Zusammenhang mit all dem, was ich vorher über die Atomwaffen gesagt habe. Weil dieser konventionelle Aufmarsch macht ja nur Sinn, wenn er nicht sozusagen unter der Drohung eines Atomkriegs steht. Und daher diese Politik der Erschlagsfähigkeit. Sie wollen praktisch unter dem Schutz dessen, dass sie damit drohen können, einen überlebbaren, Gänsefüßchen, atomaren Erschlag zu schaffen. Und das ist militärisch gedacht als Schutzschirm, diesen konventionellen Panzerkrieg zur Durchsetzung welcher Interessen auch immer zu führen. Also das im Zusammenhang gedacht. Und dieser Aufmarsch, dieser Konfrontationskurs, auch diese, was weiß ich, was wir in den Medien erleben, diese ständige Verteufelung der Russen als aggressiv, das muss gestoppt werden. Auch daran darf sich Deutschland nicht beteiligen. Und wir fordern deshalb auch die Auflösung der NATO. Auch dadurch, wenn das dazu beiträgt, dass Deutschland einfach mal austritt. Aber es geht um die Auflösung der NATO, nicht darum, eine NATO ohne Deutschland zu haben.
Die letzte Viertelstunde im Freien Radio für Stuttgart im Arbeitsweltradio mit Dieter Lachenmeier vom Friedensnetz, unser Thema Ostermarsch. Und wir haben jetzt sehr viel über die Verhältnisse gesprochen. Jetzt wird es auch Zeit, konkret zu sagen, wie wird der Ostermarsch dieses Jahr aussehen?
Ja, also erstmal ganz anders, als wir ihn kennen. Ihr wie alle wisst, warum das so ist.
Da war was.
Ja, da war was. Wir rufen auf jeden Fall alle dazu auf, von Freitag, Karfreitag bis Ostermontag, gerne auch länger, Friedensfahnen, transparente, selbstgemaltes, aus den Fenstern zu hängen, vom Balkon zu hängen, an den Gartenzaun zu hängen, zeigt, dass in dieser Zeit der Krise auch die Krise des Friedens ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und dass wir Abrüstung und internationale Zusammenarbeit fördern. Zeigt es, was wir immer können. So, das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, der Ostermarsch findet in diesem Jahr nicht auf der Straße statt, sondern viel im Internet oder auch im freien Radio.
Wichtig.
Da gibt es zum Beispiel die Seite Facebook Ostermarsch zu Hause. Das ist die Seite, in der wir euch bitten, die Fahnen in eurem Fenster zu fotografieren und da zu posten. Gerne auch mit eurem Gesicht dazu, freundlich winkend, so dass wir einfach auch mal ein bisschen zeigen können, weil die Balkone sind ja manchmal nicht so eng, dass es doch viele waren. Also die Facebook-Seite Ostermarsch zu Hause, postet eure Fahnen, die Fotos eurer Fahnen dahin und vergesst nicht vorher sie zu machen. Es gibt auf dieser Facebook-Seite und auf anderen Seiten dann auch jetzt über die Ostertage, ich hoffe mal, wahnsinnig viele inhaltliche Beiträge zum Ostermarsch. Es gibt Podcasts von Reden, es gibt Videos von Reden, es gibt Texte von Reden, es gibt allerlei friedenspolitische Informationen. Das findet ihr zum Beispiel auf www.friedensnetz.de. Das findet ihr bundesweit auf www.friedenskooperative.de. Und es gibt viele lokale Seiten, auch in Baden-Württemberg, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen surfen. Und jedenfalls im Netz wird das Friedensthema die nächsten Tage, ich hoffe mal, auch ganz attraktiv zu finden sein. So, dann gibt es vielleicht, aber ich sage vielleicht, am Ostersamstag auch noch eine Überraschung. Guckt einfach mal in den Himmel.
Wer weiß. Wann soll man in den Himmel gucken?
So ab 14 Uhr. Mhm.
Man kann ja einfach mal gucken, wie das Wetter ist.
Ja.
Und eine gute Gelegenheit.
Ja, vielleicht noch ein Satz. Die Notwendigkeit einer starken Friedensbewegung, die ist natürlich am Ostermontag nicht zu Ende. Es gibt, ja, vielleicht nicht überall, aber es gibt viele Friedensgruppen, Friedenszusammenschlüsse, Organisationen. Tut euch doch mal um. Und wenn euch das jetzt vielleicht auch ein bisschen angestoßen hat, was wir beredet haben, guckt euch mal ein bisschen um, ob ihr da nicht aktiv werden wollt.
Mhm. Wir hatten ein paar Minuten haben wir noch, die können wir ja noch nutzen. Mhm. Dann wir hatten ja, also Veranstaltungen, das war es jetzt von eurer Seite. Viel hast du gesagt im Internet und ich sag mal, die Schlüsseladresse ist www.friedensnetz.de. Und von da aus wird man mit Sicherheit auch die, sage ich, weiterverlinken, andere Möglichkeiten finden, wo ihr eure Beiträge hinstellt und so weiter. Also das ist das Geringste, was man tun kann. Ich würde ganz gerne nochmal anschließen an das, was du im letzten Blog gesagt hast, die russische Bedrohung. Wir hatten jetzt ja gerade als Zwischenmusiker Emir Kusturizas No Smoking Orchestra Drang nach Osten. Das war ja ein Schlagwort, das man heute nicht mehr benutzt, aber das war vor 100 Jahren ganz elementar. Und letztlich hat sich diese Situation insofern nicht verändert, dass ja anscheinend der Russe immer noch kommt. Wie positioniert sich denn die Friedensbewegung dazu? Gut, ein Stück was hast du schon gesagt, aber es ist ja auch immer, sage ich mal, eine politische Fragestellung. Also wir haben jetzt viel über die USA geredet und gar nicht über Russland. Gibt es da eine Position dazu? Auch in Russland gibt es Atomwaffen im Übrigen.
Ja, auch in Russland gibt es viel Schlechtes. Also das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wer schürt den Krieg oder wer bereitet sich auf Krieg vor? Und also ich sehe seitens Russland eigentlich keinerlei Aggressionen. Sie, nicht, dass sie nicht auch Krieg führen, natürlich sind sie in Syrien engagiert, im Unterschied zu den USA, allerdings völkerrechtskonform. Aber das gibt es nicht zu verteidigen. Die Frage, es ist nur so, dass eine Aggression andersrum stattfindet. Also in den Zeiten nach dem Ende des Kalten Krieges hat die NATO ist bis weit in die ehemalige Sowjetunion hinein vorgedrungen, bis an diese russische Ostgrenze mit Truppenstationierung. Die haben schnelle Eingreiftruppen aufgebaut, nur mit dem Ziel, an diese russische Ostgrenze möglichst schnell zu gelangen. Sie haben übrigens auch, also Russland und mittlerweile auch China, Militärstützpunkten eingekreist. Also wenn jemand sagt, Russland ist dabei, irgendwie aggressiv zu werden, dann ist das Widerspruch haltet den Dieb. Also das ist, da werden Ursache und Wirkung ganz offensichtlich vertauscht. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, es weist einfach darauf hin, dass man seine militärische Überlegenheit für ökonomischen oder politischen Druck, Einflussvergrößerung etc. nutzen muss. Und das ist das Gefährliche in der Sache.
Dann wünschen wir uns im Grunde, dass eine Friedensbewegung auch stark wird, vielleicht genau in dieser Situation. Ja, ich mache mal noch mal eine Frage draus. Also eine Minute haben wir da noch dafür. Ist die Friedensbewegung nicht eine Veranstaltung von aktiven Senioren? Also was muss passieren, dass die Bewegung jünger wird, stärker wird?
Ja, es müssen mehr Junge mitmachen.
So einfach ist es.
Ja, du hast recht. Also ein großer Teil der Friedensbewegung setzt sich aus Leuten wie mich und auch dich zusammen, die schon in den 80er Jahren aktiv waren. Aber wir haben in den letzten Jahren durchaus eine positive Entwicklung. Wir erleben, dass sich neue Friedensgruppen, auch jüngere Friedensgruppen, neu bilden oder alte mal wieder ins Leben gerufen werden, das es früher mal gab. Und wir haben jetzt zum Beispiel mehr Ostermärsche in Vorbereitung gehabt in Baden-Württemberg als die Jahre zuvor. Wäre auch zuversichtlich gewesen, dass es mehr Menschen dann auf der Straße gegeben hätte. Das kann ich noch nicht beweisen. Aber wir werden aktiv bleiben und ja, und wir brauchen mehr jüngere Menschen, die ebenfalls aktiv sind in dieser Frage.
Und Gründe haben wir genügend gehört. Vielen Dank, Dieter Lachenmeier vom Friedensnetz Baden-Württemberg. Seid dabei, egal wie, am kommenden Ostermarsch, am Samstag, du hast es auch gesagt, und das hört am Samstag nicht auf, am Sonntag und am Montag. Und das Arbeitsweltradio schließt für heute die Pforte. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Das ist der 23. April, auch ein Donnerstag, 10 bis 11 Uhr. Und ich kann jetzt schon so viel sagen, das Thema wird natürlich 1. Mai sein, wo genau wie mit der Friedensbewegung dieselben Vorzeichen gelten. Was ist denn möglich und welche Veränderungen haben wir in der Aktionsform, obwohl sich das Thema nicht ändert? Dieter, herzlichen Dank dir fürs Hiersein.
Gerne.
Und wir haben zum Abschluss nochmal nach dem Jingle die Marbacher oder Teile der Marbacher mit dem Traum vom Frieden auch extra für euch hier eingespielt. Mein Name war Jörg Munder oder ist er immer noch. Und ich sage Tschüss, bis bald.